Liebe Gemeinde, es ist bei uns üblich, dass wir Menschen mit Tiernamen belegen. Und das kann je nach Tierart sehr unterschiedliche Wirkungen hervorrufen. Also, wenn einer zu seiner Frau sagt, mein Mäuschen, dann ruft das sicherlich andere Empfindungen hervor, als wenn er sagt, du Kuh, du alter Ochse, du schlauer Fuchs. Die ist stolz wie ein Pfau, der ist stur wie ein Esel, stark wie ein Bär, geschmeidig wie eine Katze. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, lebendig wie ein Fisch im Wasser. Diese Tiervergleiche haben eine lange Tradition. Und auch Jesus hat so gesprochen. Er hat gesagt, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Er hat gesagt, sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Der Herr Jesus hat den König Herodes als einen Fuchs bezeichnet, wegen dessen Hinterlist. Und heute Morgen in unserem Predigttext, heute haben wir nur einen ganz kurzen Predigttext, entgegen unserer sonstigen Gewohnheit, da redet Jesus noch von ganz anderen Tieren. Da nennt der Herr Jesus bestimmte Menschen Hunde und Schweine. Sie haben richtig gehört. Wir wollen das jetzt lesen in Matthäus 7, Vers 6. Und Sie finden den Gottesdienst auf Ihrem Gottesdienstzettel den Predigttext. Es ist ein Vers aus der Bergpredigt. Da sagt der Herr Jesus, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch noch zerreißen. Herr Jesus Christus, und jetzt bitten wir dich, lass uns dein Wort verstehen, was du uns damit sagen willst. Amen. Sie erinnern sich wahrscheinlich, Ende Juni haben wir die 5 Verse davor miteinander studiert. Matthäus 7, 1 bis 5. Und da lehrt Jesus seine Jünger gerade, Sie können das zu Hause nochmal nachlesen, wir sollen andere nicht verurteilen, wir sollen sie vielmehr gerecht beurteilen. Und dann folgt ausgerechnet dieser Vers 6, wo man sich erstmal fragt, ist das nicht zu hart? Warum macht Jesus das? Warum redet er so? Dieser Vers ist ja zum Sprichwort geworden. Die wenigsten wissen, dass die Worte aus dem Mund von Jesus stammen. Ja, die Perlen nicht vor die Säue werfen, wie oft sagt man das? Wenn man eine wertvolle Sache nicht verschleudern soll, wirf die Perlen nicht vor die Säue. Das hat Jesus gesagt. Und Jesus hat ja auch gesagt, dass keines seiner Worte unwichtig ist. Und nun drängen sich natürlich etliche Fragen auf. Was ist mit den Hunden und Schweinen gemeint? Was sind das für Leute? Und gibt es vielleicht eine andere Übersetzungsmöglichkeit, die das Ganze etwas gefälliger erscheinen lässt? Aber ich muss Sie enttäuschen, diese andere Übersetzungsmöglichkeit gibt es nicht. Wenn man sich den griechischen Text, in dem das ursprünglich steht, genau anschaut, dann sieht man, es wird alles noch schlimmer. Das Wort, was hier für Hund steht, ist nicht so das Wort für unseren kultivierten Schoßhund, sondern das ist eigentlich das Wort für Köter. Wilder Köter, nicht gerade sauber, möglicherweise sogar bissig. Also wir können das nicht abmildern, was der Jesus hier sagt. Und Sie wissen, Schwein, das war für die Juden der Inbegriff von Unreinheit. Die Schweine, die galten nicht nur äußerlich als dreckig, sondern aus religiösen Gründen. Mit diesen Tieren wollte man nichts zu tun haben. Und als der Besatzer Antiochus Epiphanes im 2. Jahrhundert vor Christus im Tempel ein Schwein opferte und die Priester teilweise zwang, davon zu essen, da war das für die Juden eine so schwere Demütigung, dass es die Revolte ausgelöst hat, die dann als der sogenannte Makkabäeraufstand bekannt wurde. Und denken Sie an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wo landet der verlorene Sohn, als er ganz am Ende ist? Bei den Schweinen. So hat es der Herr Jesus selbst erzählt in seinem Gleichnis. Also, das lässt sich nicht irgendwie schönreden, wenn Jesus hier Menschen als Schweine und Hunde bezeichnet. Dann ist das starker Tobak. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Jesus seine Worte immer gezielt und bewusst verwendet hat. Jesus war nie gemein. Jesus hat nie einen Menschen einfach gehässig verletzt. Jesus hat nie einen Menschen einfach fertig gemacht. Aus einer emotionalen Laune heraus oder aufgrund von persönlicher Verletztheit oder Eitelkeit. Warum gibt er dieses grelle Signal hier? Warum wählt er ausgerechnet diesen Vergleich? Und mehr noch, Jesus ruft ja nicht dazu auf, jetzt die Hunde und die Schweine zu reinigen, zu erziehen, zu kultivieren, sondern im Gegenteil, er schließt sie aus. Er grenzt sie aus. Er enthält ihnen etwas vor. Er sagt, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und ihr sollt eure Perlen nicht vor die Säue werfen. Bevor wir jetzt herausbekommen, wer die Hunde und wer die Schweine sind, müssen wir wissen, was meint Jesus eigentlich mit dem Heiligen und mit den Perlen. Das Größte und das Wertvollste und das Wichtigste, was es gibt, die schönste Perle, das ist die Botschaft von Gott. Und diese Botschaft hat einen absoluten Höhepunkt. Diese gute Nachricht von Jesus Christus, das Evangelium, das ist die Perle aller Perlen. Das ist in der Bergpredigt klar, aus der dieser Vers auch kommt. Das Evangelium, es gibt eine Möglichkeit, mit dem heiligen Gott in eine persönliche Beziehung einzutreten. Es gibt die Möglichkeit, frei zu werden von meiner Schuld, die ich gegenüber diesem heiligen Gott durch mein Leben auf mich geladen habe. Es gibt die Möglichkeit, Frieden im Herzen zu haben, ein reines Gewissen. Die persönliche Gewissheit, der heilige Gott ist mein Vater. Und er beschützt mich und er sorgt für mich. Die Gewissheit, es gibt ein Leben vor dem Tod und es gibt ein Leben nach dem Tod. Und dann geht es erst richtig los. Es gibt einen Himmel, der auf mich wartet. Und Jesus Christus ist der, der mich dorthin bringt und der mich festhält bei jedem Schritt, den ich bis dahin noch gehen muss. Auch wenn es mancher schwere Schritt sein kann. Das ist die Perle, das ist das Wertvollste, was es gibt. Und wir haben das ja in der Lesung von Bruder van der Perk gehört, einige Kapitel später hat Jesus das nochmal bestätigt, mit diesem Gleichnis von der Perle. Beim Himmelreich ist es wie mit einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und holte sich diese eine kostbare Perle. Verstehen Sie, das neue Leben, sagt Jesus, dass ich dir anbiete, diese gute Nachricht, dass ich dich retten will, dass ich dir deine Schuld vergebe, dass ich dich zum Kind Gottes mache, das ist die Perle. Und diese Perle, die soll jetzt bestimmten Leuten nicht hingeworfen werden. Das ist auch erstmal erstaunlich. Das heißt auf Deutsch, bestimmten Leuten sollen wir das Evangelium von Jesus nicht sagen. Ihr sollt eure Perlen nicht vor die Säue werfen, damit sie es nicht zertreten. Und jetzt stellen Sie sich das mal bildlich vor. Da ist eine Herde von Schweinen. Sie werfen den Perlen hin. Was werden die Schweine machen? Sie werden vielleicht erstmal drauf rumkauen, weil sie hoffen, dass das was zu fressen ist. Und dann werden sie die Perlen ausspucken und drauf rumtrampeln. So wird's laufen. Können Sie mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwo wissen, wo Sie noch Schweine finden hier. Und Jesus sagt, es gibt Menschen, die gehen so mit dem Evangelium um. Verstehen Sie, das ist das Aufregende hier. Mit der Nachricht von Jesus, wie diese Schweine mit den Perlen, die spucken es aus. Die trampeln da drauf rum. Die beschmutzen es, die verachten es, die machen sich drüber lustig. Und dann lassen sie es links liegen. Und vielleicht greifen sie noch die Christen an, die es ihnen erzählt haben. Und sie zertreten es mit den Füßen und wenden sich um und zerreißen euch, sagt Jesus. Jetzt ist klar, warum Jesus diese harten Tiervergleiche hier anstellt. Es gibt Menschen, die behandeln das kostbare Evangelium von Jesus wie Schweine Diamanten behandeln. Sie trampeln drauf rum. Und es gibt Menschen, die sind wie wilde Hunde. Denen kann man die besten Filetstücke von Gottes Wahrheit vorlegen. Und sie gehen damit um wie mit dem billigsten Hundefutter. Sie wissen es überhaupt nicht zu schätzen. Es gibt Menschen, an denen prallt die Botschaft von Jesus ab. Wir sagen immer wie Regentropfen von der Ölhaut. Die reagieren überhaupt nicht. Oder sie lächeln noch süffisant und machen sich drüber lustig und sagen, ja, das ist sowas für so einfache religiöse Leute, die brauchen das vielleicht, wir brauchen das nicht. Lass sie mal reden, wenn es ihnen Spaß macht. Ist ja schön, wenn denen das hilft. In ihrer Naivität soll's man. Wir brauchen es nicht. Jesus. Vergebung der Schuld. Und hier setzt Jesus jetzt ein rotes Stoppschild und sagt, halt Leute. Schmeißt denen das Evangelium nicht hinterher, sondern lasst sie gehen. Gott hat keine Schleuderware. Gott macht keinen Sommerschlussverkauf. Gott verramscht seine Erlösung nicht zu Billigpreisen. Das macht er nicht. Und wenn Menschen, die Gott doch lieb hat, die er geschaffen hat, Menschen, denen Gott ein Herz gegeben hat und einen Verstand, Menschen, die Gott mit so vielem begabt hat, wenn solche Menschen den Liebesbrief ihres Schöpfers nicht lesen wollen oder ihn gar lässig in den Papierkorb werfen oder ihn verbissen zerreißen, diesen Liebesbrief Gottes, dann lasst sie gehen. Ihr sollt das Heilige, sagt Jesus, nicht den Hunden geben. Und jetzt fragen wir, warum ist das dem Herrn Jesus so wichtig? Warum legt er solchen Nachdruck darauf? Warum verbietet er es geradezu, solchen Leuten seine Botschaft nachzuwerfen? Warum ist das so? Wir würden vielleicht sagen, nun gut, es ist Zeitverschwendung, diesen Leuten mit Jesus zu kommen. Das ist vergebliche Liebesmühe, aber hilft nichts, schadet nichts. Man kann es ja trotzdem nochmal machen. Muss man eben sehen, was rauskommt. Der Herr Jesus sagt es anders. Er sagt das viel ernster. Warum nimmt er das so ernst? Warum will der Herr Jesus das wirklich um jeden Preis vermeiden? Warum benutzt er so drastische Bilder, um uns davor zu warnen? Das ist die große Frage. Und ich habe einige Gründe gefunden, warum das so ist. Und warum der Herr Jesus uns verbietet, sein Evangelium als Schleuderware zu behandeln. Der erste Grund lautet, das Evangelium ist zu wertvoll. Wenn Sie also mitschreiben wollen, Gott hat keine Schleuderware. Erstens, das Evangelium ist zu wertvoll. Ganz einfach. Das Evangelium ist die Perle. Denken Sie nochmal an den Kaufmann, von dem wir gehört haben, der wirklich alles verkauft, der losrennt, der alles einsetzt, weil er die Perle haben will. So wertvoll ist das Evangelium. Ist Ihnen das eigentlich klar, wie wertvoll das Evangelium ist? Und die einzige angemessene Reaktion auf das Evangelium ist, so zu handeln wie dieser Kaufmann. Alles einzusetzen. Mit ganzem Herzen danach zu greifen. Das ist die einzige wirklich angemessene Reaktion. Das Evangelium ist zu wertvoll. Wissen Sie, wenn man aufwächst in einer gewissen kirchlichen oder gemeindlichen Tradition, dann kann leicht der Eindruck aufkommen, dass ich darüber gar nicht mehr staune. Das ist alles so normal. Das ist alles so selbstverständlich. Man kennt das und der Herr ist für uns und das Evangelium ist wunderbar. Und so hören wir es und schlafen ein auf unserem Stuhl. Und es bringt kein Staunen mehr auf unser Gesicht. Wir sitzen da genauso versteinert wie immer oder gelangweilt. Und es rauscht an uns vorbei. Das ist das wertvolle Evangelium. Das Evangelium ist zu wertvoll, sagt Jesus. Und die Bibel zeigt, es gibt nichts Ungewöhnlicheres, nichts Außergewöhnlicheres, nichts weniger Selbstverständliches als das Evangelium. Das muss uns klar sein, das muss uns mitreißen. Verstehen Sie, die eine herausragende Perle, nichts ist wichtiger, als dass der Herr Jesus Christus dir deine Sünde vergibt. Nichts ist wichtiger. Nichts ist wunderbarer als der Weg, auf dem der Herr Jesus das möglich gemacht hat, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünde. Schauen Sie mal, Gott spricht zu uns in menschlicher Sprache in der Bibel. Nichts ist außergewöhnlicher. Der lebendige Gott hat sich herabgelassen, in unserer menschlichen Sprache zu uns zu sprechen. Wir können das nachlesen, schwarz auf weiß. Und Gott kommt zu uns in einer menschlichen Person, in seinem geliebten Sohn Jesus Christus. Das kann uns doch nicht kalt lassen. Und Gott liefert dieses Geschenk jetzt nicht allgemein, unpersönlich bei der Menschheit ab. Nein, er will zu dir. Er will es dir ganz persönlich in die Hand drücken. Er geht auf dich persönlich zu. Er ruft dich mit Namen. Das ist das Evangelium. Und das sollen wir einfach hinnehmen im Vorbeigehen? Darüber sollen wir nicht mehr staunen? Darüber sollen wir nicht mehr erschrecken? Das sollen wir als Schleuderware verramschen? Das sollen wir den Leuten nachwerfen und noch dankbar sein, wenn sie uns nicht übers Maul fahren? Jesus sagt, das dürft ihr nicht. Dazu ist mein Evangelium zu wertvoll. Dazu ist die Rettung, die ich euch erkauft habe, zu teuer. Dazu war der Preis zu hoch. Also halten wir es mal als erstes fest. Um Jesu willen, um des Evangeliums willen, dürfen wir es nicht einfach den Hunden und Schweinen zum Fraß vorwerfen. Das ist so unendlich wichtig, dass uns das klar ist. Und jetzt müssen wir sehen, natürlich, wer das Evangelium persönlich ergreift, der wird es verbreiten wollen. Das ist ja auch der Auftrag von Jesus. Jesus sagt nicht, haltet das Evangelium hinter verschlossenen Türen fest. Jesus sagt nicht, das Evangelium, das ist eine Geheimlehre für Leute, die ohnehin schon fromm sind. So eine esoterische Religion und die ganz besonders Eingeweihten, die verstehen es dann. Und die anderen sind sowieso zu doof. Nein, Jesus sagt, die Kranken brauchen den Arzt. Schauen Sie mal, Jesus hat sich verglichen mit einem Hirten, der ein einziges verlorenes Schaf sucht, obwohl er den ganzen Stall gerammelt voll mit 99 anderen hat. Die Kranken brauchen den Arzt, die Schafe brauchen den Hirten. Schauen Sie, Jesus ist zu den Zöllnern gegangen, die als der Abschaum der Gesellschaft galten. Und er hat sich ihnen genähert und ihnen sein Evangelium zugerufen und es ihnen zugeliebt. Und er hat uns befohlen, Leute, geht bis an die letzte Reihe, macht es genauso, lasst euch von keiner Dunkelheit abschrecken. Geht hin in alle Welt, geht in die Gefängnisse genauso wie in die Paläste. Geht zu den gutbürgerlichen Familien genauso wie zu denen, die am Rand der Gesellschaft leben. Sagt es allen, dass es eine kostbare Perle für sie gibt und dass Gott sie ihnen so gerne schenken will. Schauen Sie, wir sollen nicht einfach nur warten, bis die anderen uns mal fragen, warum wir vielleicht möglicherweise Christen sein könnten. Wir sollen das Evangelium hintragen, jeder auf seine Weise natürlich. In unserer Gemeinde damals in Osnabrück, da war ein junger Mann, der hatte seine Ausbildung als Forstwirt abgeschlossen, so eine Art wissenschaftlicher Jäger war der. Und dann hatte er eine ganz tolle Stelle bekommen in einer Fortbildungseinrichtung und dann hat er sich dort vorgestellt. Und er hat gesagt, ich freue mich hier zu sein, liebe Kollegen, das ist für mich der Traumjob und ich bin Gott dankbar für diese Stelle. Und dann hat er noch hinzugefügt, und wenn Sie wissen wollen, wie ich das meine, warum ich glaube, dass Gott mir diese Stelle geschenkt hat, dann können Sie mich gerne hinterher darauf ansprechen. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber zu dem passe das. Und noch am selben Tag wurde er von drei Leuten angesprochen, die ihn gefragt haben, und es entwickelten sich weiterführende Gespräche daraus. Verstehen Sie, der hat nicht gesagt, na gut, vielleicht werden Sie nach 3,5 Monaten mal merken, dass ich ab und zu mal still und heimlich beim Essen bete und mich dann fragen. Sondern er hat eine Gelegenheit gefunden und genutzt. Jeder muss das von uns auf seine Weise machen. Wie Sie auf den Tankwart zugehen, bei dem Sie nun schon seit 3 Jahren Ihr viel zu teures Benzin holen. Oder wie Sie es im Urlaub machen mit Schriften in englischer oder anderer Sprache. Also da muss jeder seinen Weg finden. Aber wir sollen das Evangelium an die Leute bringen. Und damit ist nochmal deutlich, mit den Hunden und mit den Schweinen sind nicht einfach die Ungläubigen gemeint. Mitnichten. Jesus hat gesagt, wir sollen hingehen zu den Leuten. Mit den Hunden und mit den Schweinen sind auch nicht die moralisch besonders Schlechten gemeint. Dann hätte der Jesus nicht zu bestimmten Leuten hingehen können, zu denen er gegangen ist. Das sind nicht einfach die Leute, die moralisch mehr Probleme auf dem Kerbholz haben. Mit den Hunden und mit den Schweinen sind erst recht nicht die Zweifler gemeint, die nicht klarkommen, die nach Antworten suchen, aber immer wieder vor irgendwelchen verschlossenen Türen zu stehen glauben. Nein, es sind die gemeint, die von Jesus hören und ihn aktiv ablehnen. Es sind die gemeint, die vielleicht sogar schon etwas von seiner Hilfe erfahren haben und sie dann doch wieder mit Füßen treten. Die nicht wollen, die dezidiert ablehnen. Das Evangelium ist zu wertvoll, um es Leuten nachzutragen, die damit nur spielen. Das Evangelium ist zu heilig. Es hat Jesus einfach zu viel gekostet. Und das ist der erste Grund, warum Gott seine Rettung nicht als Schleuderware den Leuten hinterherwirft. Das Evangelium ist zu wertvoll. Das ist das Erste. Aber dann gibt es einen zweiten Grund und der wird Sie vielleicht überraschen. Denn der Jesus schützt mit diesem Befehl nicht nur das Evangelium, er schützt mit diesem Befehl auch die Gegner des Evangeliums. Ja, die Gegner des Evangeliums. Weil er weiß, je öfter jemand gegen Gott rebelliert, je mehr einer spottet und Jesus ablehnt, umso tiefer reitet der sich in seine Verlorenheit hinein. Und das ist der zweite Grund, warum wir es nicht als Schleuderware verramschen sollen. Seine Ablehnung ist zu wirkungsvoll. Erstens, das Evangelium ist zu wertvoll. Zweitens, seine Ablehnung ist zu wirkungsvoll. Wenn ich einem Menschen, der für Jesus nur Spott oder Ablehnung oder Gleichgültigkeit übrig hat, wenn ich dem ständig das Evangelium nachtrage, dann verleite ich den doch geradezu zum Lästern. Lass mich doch mal endlich in Ruhe mit deinem Jesus. Wenn ich einem Schwein, das mit Perlen nichts anfangen kann, diese Perlen immer wieder in den Trog werfe, dann verleite ich es dazu, diese Kostbarkeiten auszuspucken und auf ihnen rumzutrampeln. Und so sehen Sie, hat die Ablehnung von Jesus eine gefährliche Dynamik. Denn mit jedem bewussten Nein reitet der Mensch sich immer tiefer hinein in seinen Unglauben. Mit jedem Mal, wo einer sich über das Wort Gottes lustig macht, verschließt er sich immer mehr den Zugang dazu. Das ist wie mit dem Fisch, der am Angelhaken ist, und je länger er zappelt, umso fester hängt er drin. Und so ähnlich läuft das mit der Ablehnung des Evangeliums. Wer das Evangelium ablehnt, der macht das nicht ohne Folgen. Das ist nicht einfach nur ein theoretisches Spielchen. Die Ablehnung ist zu wirkungsvoll. Und deswegen sagt Jesus, wenn ihr wisst, dass die Leute mich nur ablehnen, dann provoziert sie nicht ständig dazu, noch ein Nein und noch ein Nein und noch ein Nein und noch ein Nein und noch ein Nein hinzuzufügen. Mauert sie nicht fest in ihrer Ablehnung. Bedrängt sie nicht. Denn wenn einer das Evangelium bewusst abweist, ist das zu wirkungsvoll. Und das gilt nicht nur für die, die über Jesus lästern, sondern das gilt auch für die, die das Evangelium einfach an sich abtropfen lassen. Auch das ist eine Form von Ablehnung. Es kann sein, dass ein Mensch jahrelang quasi gewissermaßen wie in einem Dämmerschlaf das Evangelium hört und dann plötzlich aufwacht. Oh, das ist Gott sei es gedankt immer wieder vorgekommen. Und dann sagt, Mensch, ich habe gar nicht kapiert, wie ernst es ist und wie herrlich und wie groß. Sowas schenkt Gott immer wieder. Aber es gibt auch den Fall, dass einer es hört und eigentlich versteht und eigentlich weiß, ja, ich muss mich bekehren. Gott fordert Konsequenzen von mir. Und er hört es und er hört gewissermaßen den Ruf. Und er blockt es ab und blockt es ab und blockt es ab. Und dann wird es für diesen Menschen gefährlich. Da hört einer über Jahre hinweg, dass er sich bekehren muss, Sonntag für Sonntag. Und er gewöhnt sich an diese Predigten. Er singt die Lieder mit, aber es hat überhaupt keine Folgen. Er riecht sich nicht mal drüber auf. Und er gewöhnt sich dran, das Evangelium ständig zu hören, ohne Jesus gehorsam zu werden. Und die Folge ist in der Regel, dass sein Herz immer stumpfer wird. Und die härtesten Bußpredigten bei ihm nur noch Langeweile auslösen, ihm gar nicht mehr nahe gehen, ihn gar nicht mehr erreichen. Er ist immun geworden. Schauen Sie, auch eine stillschweigende Ablehnung des Evangeliums ist wirkungsvoll. Sie macht das Herz immer stumpfer und das Gewissen immer stummer. Ein stumpfes Herz und ein stummes Gewissen, das ist schon fast der Tod. Und Jesus sagt, Leute, wenn ihr denen was Gutes tun wollt, dann gebt ihnen um alles in der Welt nicht das Evangelium. Belämmert sie nicht. Mit jedem Mal, wo sie wieder das Evangelium hören, gewöhnen sie sich nur noch mehr an diesen Zustand. Enthaltet ihnen das Evangelium vor. Und dadurch werden sie vielleicht irgendwann wach. Werft die Perlen nicht vor die Säue. Und nun gibt's was ganz Interessantes in der Kirchengeschichte. Zu Anfang des 2. Jahrhunderts haben die Christen aus diesem Vers noch eine weitere Schlussfolgerung gezogen. Die finden wir in dieser Schrift in der Didache im 2. Jahrhundert. Die haben die Perlen mit dem Abendmahl verglichen und haben gesagt, am Abendmahl sollen nur die teilnehmen, die Jesus als ihren Herrn und Retter anbeten. Und haben sich dafür auf diesen Vers berufen. In Matthäus 7 spricht Jesus selbst zwar nicht vom Abendmahl, aber was diese Christen gesagt haben, ist eine richtige Schlussfolgerung. Sie haben gesagt, wenn jemand beim Abendmahl teilnimmt, obwohl er ohne ein persönliches Vertrauensverhältnis zu Jesus lebt, dann kann sich dadurch ein ganz grobes Missverständnis einschleichen. Nämlich das Missverständnis, ich gehe ja zum Abendmahl und da wird immer gesagt, Christi Blut für dich vergossen, also gilt das auch mir persönlich, also ist ja mein Verhältnis zu Gott in Ordnung, denn ich gehe ab und zu zum Abendmahl. Das ist eine schlimme Selbsttäuschung. Dieser Mensch hat vielleicht niemals vor Jesus zugegeben, dass er ihn und seine Vergebung braucht. Aber er geht regelmäßig zum Abendmahl. Und je selbstverständlicher wir ihm das Abendmahl geben, weil wir ja keinem ins Herz schauen, das kann nur Jesus. Die frühen Christen hätten gesagt, je selbstverständlicher wir ihm die Perlen geben und die Perlen damit vor die Säue werfen, umso mehr beruhigen wir ihn. Und deshalb sagen wir hier bei uns beim Abendmahl, und das werden wir auch gleich bei der Abendmahlsliturgie wieder machen, dass nur der von Jesus zum Abendmahl eingeladen wird, der ihm persönlich als seinem Herrn und Retter vertraut. Jesus verschleudert das nicht einfach so und sagt, ach kommt mal, ein bisschen Wein, ein bisschen Brot, kann ja nichts schaden, sich in die Gemeinschaft zu stellen. Sondern
Er ruft alle. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir dürfen als Sünder kommen. Wir sind alle Sünder. Aber die Frage ist, glauben wir, dass der Herr Jesus unser Retter ist und dass wir ihn brauchen? Und dann sind wir gerade richtig, als Sünder zum Abendmahl zu kommen. Also halten wir das bitte ganz fest, wenn Jesus verbietet, dass wir die Perlen vor die Säue werfen, dann folgt daraus, wir dürfen Menschen, die ohne Jesus leben, nicht als Christen vereinnahmen. Gott hat keine Schleuderware. Er senkt die Preise nicht. Er wirft sein Heil und seine Erlösung niemandem hinterher. Das Evangelium ist zu wertvoll. Zweitens, seine Ablehnung ist zu wirkungsvoll. Und deshalb sagt Jesus, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, wenn einer ablehnt, lass ihn in Ruhe. Sonst treibst du ihn nur tiefer ins Lästern oder in die Gleichgültigkeit. Oder du machst ihn dir unnötigerweise sogar zum Feind. Dass sie euch zerreißen, heißt es da hier am Ende. Und das heißt nun, das ist dramatisch, liebe Mitchristen. Es gibt einen Punkt, da haben Christen für einen Ungläubigen kein Wort mehr. Natürlich sollen wir menschlich immer freundlich sein und versuchen dem anderen so gut wie möglich in jeder Lage zu helfen. Aber kein Wort mehr von Gott. Keinen Trost mehr. Es gibt einen Punkt, da hat ein Christ einem Ungläubigen nichts mehr zu sagen zum Thema Glaube. Und das ist unser dritter Punkt. Einmal ist das Maß voll. Das Evangelium ist zu wertvoll, seine Ablehnung ist zu wirkungsvoll und drittens, einmal ist das Maß voll. Jesus hat einmal seinen Jüngern gesagt, schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn sie euch nicht hören wollen. Geht weiter. Und er hat über die Pharisäer gesagt, ab einem gewissen Punkt, lasst sie laufen, denn sie sind blinde Blindenführer, sie wollen nicht. Und der sensationslustige Herodes, der Jesus viel fragte, aber der nicht an Jesus glauben wollte, der seine Sensationsgier da befriedigen wollte, da heißt es dann, als Jesus mit ihm sprach, er antwortete ihm nichts. Das war nicht trotzig oder bösartig. Jesus hat tiefes Mitleid mit denen, die ihn ablehnen. Und doch gibt es den Punkt, da hat er kein Wort mehr für sie. Denken Sie an die berühmte Begegnung mit dem reichen jungen Mann, der nach dem ewigen Leben fragt. Und dann steht da in diesem Gespräch, Jesus liebte ihn. Er war ihm wohlgesonnen. Er wollte ihm helfen. Und darum hat er ihm gesagt, wenn du ewiges Leben haben willst, dann vertrau dich mir ganz an und nimm alles, gib alles weg, was dich daran hindert, Gott ganz zu gehören. Und dann komm und folge mir nach. Und dann steht hier, dass der wegging. Dass ihm das zu viel war. Er wollte nicht sein Leben ganz Jesus geben. Er ging traurig weg. Jesus hat ihm die Perle angeboten, aber der reiche junge Mann wollte ihn nicht. Und Jesus hat ihn ziehen lassen. Jesus hat seinen Anspruch nicht zurückgenommen. Jesus hat die Perle nicht verhökert. Er hat den Mann traurig ziehen lassen. Der Evangelist Theo Lehmann hat mal von folgender Begegnung mit einem jungen Mädchen erzählt. Er sagt, ich lese es hier einfach mal vor, für Menschen, die Jesus ablehnen, gibt es keinen Trost mehr. Nach einem Vortragsabend kam ein junges Mädchen zu mir zum Gespräch. Die hatte alles begriffen. Und dann wollte sie ihr Leben Jesus anvertrauen. Und er sagte zu ihr, komm, dann setzen wir uns her und dann erzähl mal und dann können wir zusammen beten, du kannst deine Schuld vor Jesus bekennen, er hört dich, er ruft dich. Und in dem Gespräch wurde dann schnell klar, das Mädchen sagt, ich stehe jetzt vor einem Problem, ich habe einen Freund und der ist kein Christ. Und ich stehe im Prinzip vor der Entscheidung, entweder, dass ich Christ werde, aber dann weiß ich, dass ich mich von diesem Jungen trennen muss, weil das nicht im Sinne Jesu ist. Die waren noch nicht verheiratet. Wenn jemand verheiratet ist, schon ist es eine ganz andere Situation. Und Theo Lehmann schreibt, das war ihr Problem. Sie stand vor der Entscheidung, Jesus oder der Junge. Und sie entschied sich für den Jungen. Und als sie aus dem Mittelgang der Kirche rausging, da habe ich der von hinten angesehen, wie unglücklich sie war über ihre Fehlentscheidung. Aber ich konnte ihr nicht mehr helfen. Soweit Theo Lehmann an dieser Stelle. Einmal ist das Maß voll. Und die Frage heißt, wie bekommen wir heraus, wann dieser Punkt erreicht ist? Wann ist das Maß so voll, dass wir jemanden zu den Hunden und zu den Schweinen zählen müssen? Es ist dort, wo ein Mensch bewusst und erkennbar Jesus und seine Bedingungen ablehnt. Wo jemand bewusst Jesus und seine Bedingungen und seine Wahrheit ablehnt. Oder dort, wo jemand beharrlich das Evangelium über sich ergehen lässt und gelangweilt weghört. Bitte, damit Sie mich nicht falsch verstehen, Jesus hat auch gesagt, dass wir keinen vorschnell aufgeben dürfen. Also wir dürfen uns das nicht so einfach machen und sagen, der will eben nicht, dann kann er eben nicht, dann soll er eben bleiben. Das ist nicht die Haltung Jesu. Jesus hat sich mit dem einen Hirten verglichen, der dem einen Schaf nachläuft. Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Wir dürfen nicht vorschnell jemanden abschreiben. Wir gucken doch niemanden ins Herz. Wir wissen doch nicht, was Gott für eine Geschichte mit einem Menschen vorhat. Wir sind doch nicht seine Richter. Aber wenn einer bewusst ablehnt und sich sperrt, einmal ist das Maß voll. Und wohlgemerkt, damit bekommen wir nicht das Recht von Jesus, ein letztes Urteil über die Hunde und Schweine zu sprechen. Das kann sich ja bei denen auch wieder ändern. Möglicherweise hat das Mädchen, von dem Theo Lehmann erzählte, seine Haltung später ja nochmal geändert. Das kann ja sein. Ich weiß nicht, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Nein, es geht hier nicht um ein Urteil, sondern es geht um eine Verhaltensanweisung. Das ist was ganz anderes. Jesus sagt, wenn dieser Punkt erreicht ist, sofern du das erkennen kannst, dann kannst du dem erstmal nicht mehr helfen. Zumindest nicht direkt. Und doch sollen wir die Ungläubigen nicht abschreiben. Denn eines können wir tun. Das steht nicht direkt in diesem Vers, aber es steht im nächsten Vers. Und der kommt dann irgendwann in den nächsten Wochen auch nochmal dran. Wenn aus Hunden und Schweinen in Bezug auf das Evangelium Schafe werden sollen, die dem guten Hirten Jesus nachfolgen, Menschen, die Christen werden, dann muss ein Wunder passieren. Und Wunder kann nur Gott verbringen. Und darum sollen wir Gott bitten, dass er dieses Wunder tut. Und darum ist das mein Schlusspunkt in dieser Predigt. Viertens, Gebet ist machtvoll. Das steht erst im nächsten Vers, der demnächst drankommt, aber ich muss Ihnen das heute einfach noch sagen, damit Sie wissen, was Sie tun können, wenn Sie einen solchen Menschen jetzt vor Ihrem geistigen Auge haben und sagen, was kann ich da noch machen? Gebet ist machtvoll. Schauen Sie, wenn wir schon nicht mehr mit dem Ablehnenden über Gott sprechen können, dann sollen wir auf alle Fälle weiter mit Gott über den Ablehnenden sprechen. Das sollen wir unbegrenzt weiter tun. Und darum ist es passender als passend, dass Matthäus 7, Vers 7 dann zum intensiven Gebet einlädt. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Er hat mal erzählt von einer Mutter, die nicht aufgab, für ihren Sohn zu beten. Und er berichtet das einmal, dass nach einem Gottesdienst eine Frau ihn an der Tür ansprach, vielleicht zur Nachahmung empfohlen. Sie sagt, Herr Pfarrer, ich habe eine Bitte. Und er sagt, ja, was möchten Sie denn? Ja, ich möchte Sie gerne mal in den Arm nehmen. Dann sagt er, gut, merkwürdige Bitte passiert mir auch nicht jeden Tag. Erzählen Sie mal, was ist denn los? Und sie antwortet dann, ja, ich hatte einen einzigen Sohn, als er so in die Jahre kam, die Pubertät, 12 Jahre lang, kümmerte er sich dann überhaupt nicht um Gott. Er ging nicht in den Gottesdienst, es wurde auch mit seinem Alltagsverhalten immer schlimmer, es ging immer mehr bergab. Aber ich habe in diesen 12 Jahren nicht aufgehört, für diesen Sohn zu beten. Und dann neulich, als die große Jugendevangelisation von ihm gehalten wurde vor einigen Jahren, da ist mein Junge dann am letzten Abend auch hingegangen. Und da hat ihn der Herr Jesus an die Hand genommen. Da hat er ihn in seine Nachfolge gerufen und da ist er Christ geworden. Und Kemna schreibt dann, ja, ich erinnerte mich noch dran, dass nachts dieser Junge kam ins Pfarrhaus, er klingelte und ich wollte den Lichtschalter anmachen. Der sagt, Herr Pfarrer, lassen Sie mir das Licht aus. Kemna hat das verstanden. Er wollte im Grunde genommen den Schutz der Dunkelheit haben, um seine Schuld hier ablegen zu können. Und dann hat Kemna ihn mit in sein Studierzimmer genommen und er hat gesagt, jetzt pack mal aus. Und dann hat der Junge seinen Unglauben und all das, was daraus dann erwachsen ist, gebeichtet. Und Kemner sagt, als dann die ganze Sünde unter dem Kreuz von Christus lag, da habe ich gesagt, so mein Junge, jetzt knien wir nieder und jetzt wollen wir uns an Jesus wenden und ihm das bringen und ihn um Vergebung bitten. Und zuerst bete ich und dann betest du, wie es der Herr dir schenkt. Wir knien nieder, sagt Kemner, ich betete, dann auch er. Und nach wenigen Sätzen sagt er voller Jubel, Herr Pfarrer, ich kann glauben. Und Kemner sagt, als ich jetzt das Licht anmachte, da strahlten mich 2 Augen an. Und dann erzählte die Mutter weiter. Ja, und wissen Sie, nachts um 2 Uhr, dann stand er an meinem Bett und sagte, Mutter, das alte Leben ist vorbei. Ich habe Jesus gefunden, er ist mein Herr. Und 3 Tage später wurde der Junge dann von einem betrunkenen Lastwagenfahrer angefahren und tödlich verletzt. Das war die Tragik. Aber er hat seiner Mutter noch ausrichten lassen auf dem Sterbebett, dass er ganz getrost ist. Der hat gesagt, ich sterbe bei Jesus in der Geborgenheit. Und die Mutter hat dann gesagt, und sehen Sie, deswegen will ich Sie in den Arm nehmen. Weil Gott Sie gebraucht hat, um meinen Jungen nach Hause zu bringen. Und ich will Ihnen eins sagen, Herr Pfarrer, es ist traurig, es ist schlimm, aber ich bin ganz getrost und ich will ihn eigentlich gar nicht mehr wiederhaben. Ich habe ihn gut nach Hause gebracht. Und damit meinte sie eigentlich, Jesus hat ihn gut nach Hause gebracht, ihren Sohn. Und sie wusste, es wird alles gut, er ist beim Herrn, ich werde ihn wiedersehen. Es geht gut aus. Der Herr bringt seine Leute durch. Und sehen Sie, deswegen, Herr Pfarrer, will ich Sie einfach mal aus Dankbarkeit in den Arm nehmen. Gebet ist machtvoll. Sehen Sie, 12 Jahre hat die Mutter gebetet. Sie hat nicht aufgegeben. Sie ist dran geblieben. Und sie durfte das erfahren, dass Gott den richtigen Zeitpunkt gewählt hat, um ihren Sohn zu sich zu ziehen. Gott kommt nicht zu spät. Und er hört. Und deswegen sollen und dürfen wir beten, auch für die Menschen, die wir mit unseren Argumenten und mit unseren Worten nicht mehr erreichen zurzeit. Lassen Sie uns das festhalten. Ich komme zum Schluss. Es gibt sehr viele Stellen in der Bibel, in denen der Herr Jesus uns auffordert, deutlich und mutig seine Botschaft weiterzutragen, offensiv und ausdauernd und geduldig für das Evangelium einzutreten, öffentlich und privat, wo immer wir sind, im Einzelgespräch, in Briefform, was auch immer möglich ist. Wir sollen es tun, wir sollen es fleißig tun, wir sollen es gerne tun, wir sollen leidenschaftlich missionieren. Aber hier in dieser Bibelstelle zeigt der Herr Jesus, es gibt einen bestimmten Fall. Da sollen und da müssen wir schweigen und umso mehr mit Gott über diesen Menschen reden. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und ihr sollt eure Perlen nicht vor die Säue werfen, damit sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Denn das Evangelium ist zu wertvoll. Zweitens, seine Ablehnung ist zu wirkungsvoll. Es kann der Punkt darum kommen, da hat Jesus kein Wort mehr für einen Menschen. Einmal ist das maßvoll. Und gerade dann sollen wir uns nicht innerlich von diesem Menschen abwenden, sondern sollen die Möglichkeiten nutzen, die diese Mutter genutzt hat. Viertens, Gebet ist machtvoll. Wo die Möglichkeit des Redens endet, endet nicht ihre Verantwortung für diesen Menschen. Jahrelang hatte die Mutter keinen Erfolg gesehen. Aber dann war Gott so gnädig, dass sie am Ende sagen konnte, Herr Pfarrer, ich habe ihn gut nach Hause gebracht. Und sie wusste, Jesus hat ihn gut nach Hause gebracht. Das mit uns allen. Es will uns sicher nach Hause bringen. Gott, der uns geschaffen hat, dem unser Leben gehört, der einen Anspruch darauf hat. Es will uns nach Hause bringen zu dem, der uns mehr liebt, als uns irgendjemand sonst lieben könnte. So sehr, dass er alles für uns gegeben hat. Und darum ist das Evangelium so wertvoll. Und darum dürfen wir mit dieser wertvollen Perle nicht spielen. Dürfen wir sie nicht vor die Säue werfen. Aber wir sollen sie an die Hecken und Zäune bringen. Zu den elendsten der Menschen, die in ihrer Verworfenheit und Unschuldigkeit und Verlassenheit keine andere Rettung haben, als den Herrn Jesus Christus, der alles gegeben hat. Auch für dich. Amen.